Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast.
Hallo Tobi.
Guten Tag Thomas, Hallöchen.
Ja, hat jetzt einen Moment gedauert, um 99 runterzuzählen, aber wir haben es ja geschafft.
Naja, du hast gezählt und ich habe gespannt zugehört und habe gewartet, dass ich auf Aufnahme drücken kann.
Ja, solange man noch was zu lachen hat, ist doch schön, oder?
Ja, und das nach dieser sehr, sehr stürmischen Nacht.
Ja, ja. Ja. Mhm. Ja, wir hatten ja eben mal kurz vorher gesprochen. Bei uns haben sie ja auch wegen dem Wetter die Bauarbeiten hier eingestellt. Wir haben ja gerade in der Straße Bauarbeiten, mussten sie unterbrechen wegen Wetter, halt wegen Sturm und dann halt auch Starkregen. Und ist nicht ohne, muss man ehrlich sagen.
Ja, das war schon extrem heftig. Also er hatte zwar jetzt nicht die gleichen negativen Qualitäten wie der Kyrill vor 15 Jahren, aber er war schon nah dran, sagen wir es mal so.
Mhm. Ja, also wie gesagt, bei uns war es ja auch schon heftig und die mussten die Arbeiten einstellen. Das war nicht ganz ohne, aber ansonsten, ja, toi toi toi, bis ein paar abgebrochene Äste oder so.
Ja.
Sind wir hier eigentlich noch ganz gut davon gekommen, ja.
Ganz, ganz schlimm war es ja oben an der Nordsee- und Ostseeküste. Also die
an der Nordseeküste.
Ja, die hat es ja richtig, richtig getroffen.
Ja, also genau.
Ja. Gut, anyway, wir sind noch
so,
mal.
So viel zum Wetter-Update.
Wetter. Genau.
Genau, zurück.
Nee, da hast du jetzt zwei Sendungen durcheinander gebracht.
Ich weiß.
Aber
ich
das
weiß.
War wahrscheinlich Absicht. Gut, dann
Hätten unsere Hörer jetzt sowas wie eine Pre-Show gehabt, hätten sie den Bezug sehr gut mitbekommen.
Weil wir intensiv über Retro-Dinge
auch,
gesprochen
ja, genau.
haben.
Genau, da hatten wir es auch von Ingolf. Deswegen, der Bezug hätte jetzt ganz gut gepasst, ja.
Gut.
Aber egal, was soll's.
Genau. Dann lass uns mal versuchen, unsere wenig zusammengekratzten Themen hier etwas auszubreiten in gewohnter Form.
Versuchen trifft es ganz gut, glaube ich.
Ja, wir versuchen das seit 511 Folgen und heute wagen wir den 512. Versuch und irgendwann wird's besser.
Gibt es dir einen Bezug zu 512?
512 Gigabyte Speicher.
Ach ja, genau.
Zum Beispiel.
512 MB, 512 KB, ja, genau. Das war's. 512,
ja. Hm. Ja, genau.
256.
Ja.
Hm. Ja.
Gut. Ja, dann lass uns mal einsteigen. Das habe ich jetzt zum zweiten Mal gesagt, okay. Irgendwann klappt es dann auch, dass wir dann endlich mal einsteigen.
Oh. Ja. Apropos einsteigen. Ich hijacke gleich nochmal.
Okay.
Hast du das mitgeregt mit dem Brand von dem Schiff mit den Autos der Richtung Usana unterwegs war?
Ich habe gestern nur eine Überschrift gelesen. 4000 Autos, ne? Volkswagen.
Ja, darunter Bentleys, Porsches.
Mhm.
Und der brennt, ja. Und der brennt. Und sie kriegen es schwer unter Kontrolle. Es sind Elektroautos mit bei. Klar, wenn so ein Akku mal Feuer gefangen hat, ist halt schwierig. Speziallöscheinheiten oder Firmen sind jetzt auf dem Weg dahin anscheinend. Ich hoffe, dass sie mittlerweile schon eingetroffen sind. Was haben sie gesagt? Bei meinem vergleichbaren Fall vor einiger Zeit haben sie 8 Tage gebraucht, um Brand zu löschen auf dem Schiff.
Oh.
Ja.
Oh.
Also heftig. Mhm. Ich habe auch nur gedacht, ich glaube 1000 Bentleys oder so sollen drauf sein. Ich hoffe mal, es war ein Tippfehler. Es sind nur 100. Aber die Leute, die Fahrzeuge bestellt haben, die Lieferzeiten sind eh momentan schon so übelst, ja, und dann auch noch sowas.
Naja, das ist echt nicht schön. Aber ich meine, solange es nur Material ist und da nicht noch Leute ums Leben gekommen sind, ist ja alles in Ordnung. Also Material ist
ja, es muss einen kleinen dramatischen Moment anscheinend gegeben haben, weil sie haben zwar jetzt, ich habe gelesen, sie haben die ganze Crew mittlerweile vom Schiff runter, aber es waren angeblich mal 2 irgendwie zwischenzeitlich irgendwo halt schwer zugänglich. Ja, da wussten sie nicht, wie sie rankommen sollen. Mhm. Aber so viel ich gelesen habe, ist die komplette Crew vom Schiff runter mittlerweile. Von daher zumindest mal das.
Ja,
aber gut, ich bin mal gespannt, was sie da noch retten können, was eventuell von den Fahrzeugen dann auch noch nach dem Brand noch zu verwenden ist. Weil es ist ja nicht nur, also selbst wenn die Fahrzeuge nicht abbrennen, je nachdem, was an Löscharbeiten gemacht werden muss, welche Löschmittel benutzt werden oder wie die Rauchentwicklung war, wo die Autos gestanden haben. Das heißt nicht, dass du die Fahrzeuge nochmal in Verkauf bringen kannst, unbedingt.
Nee, das ist korrekt.
Das ist echt schwierig, ja. Und was habe ich gelesen? Eine mit der am schwersten, also sprich teuer, ja, Versicherungsprämien, die du für so einen Transport abschließen kannst.
Naja, gut, bei dem Kapital ist das klar, ne?
Ja, und wahrscheinlich vom Versicherungsrisiko her anscheinend auch.
Ja.
Weil da kommt ja ein paar Fahrzeuge zusammen, dann die Qualitätsstufe noch. Ja, wie gesagt, von den Prämien her wäre es auch nicht so günstig.
Ja, klar. Ja gut, 4.000 Fahrzeuge, das ist natürlich nur eine Versicherungssumme, ne? Ist klar.
Ja, das kommt noch dazu, ja.
Ja.
Boah, Freunde. Ja, okay, aber sorry. Ist mir jetzt gerade nur spontan eingefallen.
Das ist ja nicht das Problem. Das ist kein Problem. Wir haben auch noch einen Nachtrag zur letzten Sendung. Es gibt mal wieder ein AirTag-Thema. Ja, ist ein kleines Thema.
Ja, das reißt nicht ab, oder? Das reißt nicht ab. Jedes Mal. Und wie gesagt, ich wiederhole mich da, wenn es nicht Apple wäre.
Ja, wenn
es nicht die AirTags, dann würde das Thema so nicht getreten.
Das ist
was heißt getreten, aber würde nicht so, wäre die Berichterstattung etwas anders.
Ja, aber man sieht ja auch, dass sich Apple alle Mühe gibt, gegenzusteuern und sie kooperieren ja auch. Also das hat sich jetzt ja auch nochmal nach der letzten Sendung ein bisschen herauskristallisiert, was sie noch alles machen wollen und was in Zukunft an Sicherheitsmechanismen Einzug halten soll. Also da gibt sich ja Apple auch Mühe und ich meine, sie sind ja mehr oder weniger auch durch den medialen Druck, der da jetzt auf Apple einströmt, dazu gezwungen zu handeln und was zu tun. Also das ist jetzt ja auch mehr oder weniger, ich sage jetzt mal nicht Pflicht, aber so ein bisschen moralische Verantwortung, die jetzt Apple da übernimmt und da sich so ein bisschen einschaltet in diese ganze Geschichte. Obwohl man natürlich sagen kann, Apple hat die Dinger nicht dafür angeboten oder bietet sie nicht dafür an, Personen zu tracken, das war nie die Idee dahinter, sondern es geht wirklich nur darum, dass Sachen wiedergefunden werden. Ne? Und selbst
ja, merkst du ja auch schon daran, dass das Ding auch einen eingebauten Piepser hat.
Genau.
Was ja einige von Mitbewerbern ja so in der Art und Weise nicht haben. Und wir hatten ja auch schon über den Markt gesprochen, hier Etsy, eBay, wo Leute halt AirTags anbieten, wo sie Lautsprecher halt deaktiviert haben.
Genau.
Ja.
Und selbst die, dass man die Dinger als Hundetracker benutzen kann, das hat Apple auch nicht als Grundidee gehabt, die dafür zu benutzen.
Genau.
Ne? Oder die Dinger an ein Fahrrad zu hängen und zu schauen, wo das Fahrrad sich befindet, das war auch nicht der Hauptgedanke. Ne? Also das ist im Endeffekt nur ein Schlüsselfinder oder ein Tracker für deine persönlichen Gegenstände. Und dass sich das jetzt so zweckentfremdet, das ist natürlich nicht so schön. Da hat es eine wirklich sehr negative Eigendynamik gegeben. Und die wird es wahrscheinlich noch weiterhin geben. Ja, aber mittlerweile ist es so, dass es auch ein Warnbericht gibt oder ein Warnhinweis von der New Yorker Generalstaatsanwaltschaft. Und da gibt es einen schönen ausführlichen Artikel von der Generalstaatsanwältin Letizia James. Die hat sich dazu geäußert, dass die AirTags eine Bedrohung sind. Sie hat sich da ein bisschen sehr weit aus dem Fenster gelehnt mit den Thesen und mit den Superlativen sozusagen, die man in dem Text durchaus lesen kann. Aber es gibt auch ein paar Servicehinweise, wie man die Dinger vernünftig verwendet, und es gibt natürlich auch die ganzen strafrechtlichen Hinweise, aber ich denke, wer die wirklich missbrauchen will, der lässt sich von so einem Artikel oder von so einem Warnhinweis nicht abhalten. Das ist wohl das Problem dabei. Ne?
Ja.
Und es nützt ja auch letztendlich nicht viel. Also wir haben ja letzte Woche auch darüber gesprochen, dass die Seriennummer mit der Apple-ID gekoppelt sind. Naja gut, dann lege ich mir eine neue Apple-ID ein, speziell für diesen Fall, und kann das Ganze auch umgehen. Also da gibt es auch Möglichkeiten, das zu handhaben, das Ganze. Also ja, wer die Dinger missbrauchen möchte, der kann sie, denke ich, auch weiterhin missbrauchen, egal wie viel Sicherheitsmechanismen Apple dort einbaut. Es gibt immer Mittel und Wege. Ja.
Genau.
Und mal davon abgesehen, es gibt auch andere Produkte in ganz anderen technischen Spektrum, wo man Leute mit tracken kann. Da muss man jetzt nicht unbedingt auf diese Dinge zurückgreifen. Also wer jetzt hochkriminell ist, der kann sich da auch andere Dinge beschaffen. Der muss jetzt nicht unbedingt darauf zurückgreifen.
Ja, beziehungsweise es gibt ja genug andere Produkte in derselben Art Ausführung. Und Weise.
Ja.
Von Wettbewerbern, also die sind ja auch dazu geeignet, hat man ja auch schon angesprochen. Was mich mal interessieren würde, ist, inwieweit Apple PR da ein bisschen aktiv geworden ist die letzten Wochen, weil sich die Berichterstattung für mich gefühlt ein bisschen geändert hat. Ich habe jetzt auch gerade in Bezug auf diesen Artikel über New York auch in einigen Artikeln halt nochmal den Hinweis oder auch den Twist dann gelesen, dass es ja nicht nur AirTags gibt, sondern auch andere.
Ja.
Hersteller, die ähnliche Geräte anbieten. Und das war ja noch, wie es anfing, gerade mit der Berichterstattung über diesen missbräuchlichen Gebrauch oder den Missbrauch von AirTags, gerade auch in Bezug auf Stalking, nicht unbedingt so erwähnt worden in den Artikeln teilweise. Wie gesagt, hat jetzt ein bisschen zugenommen. Von daher würde mich schon interessieren, inwieweit da eventuell, wie gesagt, Apple PR vielleicht wirklich aktiv geworden ist und da ein bisschen an die Presse herangetreten ist und das thematisiert hat. Ja. Wäre auch mal interessant zu wissen.
Ja. Ja, ich denke, für Apple ist das nach wie vor zwar kein Kernprodukt, aber ein Produkt, wo sie eine sehr hohe Marge mitfahren. Also ich denke, kein Produkt von Apple hat so eine hohe Marge.
Ja, selbst wenn es ein Cent-Artikel wäre, ja, und du bekäufst den einfach mit,
ja, dass klar.
Das halt über andere Produkte das Geld verdient wird. Selbst ja, die negative Presse oder der Bezug auf diese kriminellen Aktivitäten, für die halt AirTags benutzt wird, kann Apple einfach nicht recht sein. Ja,
naja, egal, was für ein Produkt es ist oder wie teuer das Produkt ist, Apple steht halt für das Produkt in Verantwortung und das ist das, nicht das, der Knackpunkt, also das ist das Thema halt. Ne, egal, ob es jetzt ein 1-Euro-Produkt ist oder ein 35-Euro-Produkt ist oder ob es ein iPhone ist, das spielt ja gar keine Rolle. Apple steht hinter dem Produkt und Apple vertreibt das Produkt und steht halt auch dementsprechend für alles, was damit, was damit passiert, das ist jetzt Schwachsinn, aber für alle medialen Ereignisse in Anführungsstrichen auch so ein bisschen im Rampenlicht, oder die stehen ja jetzt im Rampenlicht und da heißt es gegenzusteuern und das Produkt mit verschiedenen Software-Updates und Features jetzt so zu verbessern, dass es halt der Masse etwas erschwert wird oder dass dieses kriminelle Stalking erkennbarer wird oder leichter zu erkennen ist, als es jetzt im Moment ist. Und den einen schweren Punkt, den ich da sehe, ist, dass zum Beispiel die Android-App immer noch keine automatische Erkennungsfunktion drin hat. Du musst es ja wirklich manuell initiieren, diesen Suchprozess, dass du überhaupt mit der Android-App einen fremden AirTag findest. Und da sollte auf jeden Fall ein Automatismus reinkommen in meinen Augen, dass das sofort erkannt wird und nicht, dass ich manuell diesen Scan-Prozess in Gang setzen muss.
Gibt es ja mittlerweile nicht von Drittanbietern Apps, die das machen?
Ja, hatten wir auch drüber gesprochen. Es gibt Drittanbieter-Apps, aber ich sag mal, das muss ja auch erstmal in der breiten Masse bekannt sein, dass es die gibt. Ja, und das ist eine deutsche App aus der Technischen Universität.
Ah, genau, das war das, ja. Ja,
ja, ich glaube, Mainz ist die, aus der TU Mainz kam das Ding heraus. Aber das nützt uns in Europa eine Menge, aber in den Staaten werden wahrscheinlich die wenigsten von dieser App Kenntnis haben. Und das ist das große Problem.
Ja. Ja, ich bin jetzt Android nicht so hinterher wie früher mal. Von daher wüsste ich jetzt auch nicht, wie da eventuell die Berichterstattung war in Bezug darauf.
Ja.
Mal gucken, vielleicht demnächst wieder. Ich habe jetzt noch mal ein kleines Hijack, ja. War eigentlich nicht so geplant. Ich habe jetzt ein paar Tests gelesen zum S22.
Okay.
Plus. Zum S22 und zum S22 Plus. Ja. Weil wir hatten immer kurz drüber gesprochen und hier keine großen Updates etc. bla bla. Da war eigentlich auch so der Tenor ein bisschen langweilig. Aber das beste Flagship Android-Phone, was man sich zurzeit kaufen kann, ja, ist ja auch neu, ja, mein Gott, kommt ja jetzt erst gerade.
Mhm.
Der ein oder andere hatte auch gesagt, aufgrund der unter anderem 4 Jahre, die Samsung ja jetzt zugesagt hat, Updates zu machen, würden sie es sogar im Pixel oder gegenüber dem Pixel eigentlich empfehlen, weil Google nur 3 Jahre sagt, gibt's Updates für die Geräte. Das ist halt mit schon mal so ein Grund, ja, den sie da angeführt haben. Was ich auch nicht verstehe, ist, es gibt Google-Features, die Samsung hat, ja, die noch nicht mal das Pixel hat, ja, für Google-Software, ja, beziehungsweise halt für Dienste. Das ist auch so ein Ding, was mir nicht in den Kopf will. Also um da wirklich the latest and greatest oder halt Features zu haben, musste quasi das Samsung haben, ist mir auch nicht ganz verständlich. Gerade Google mit ihrer eigenen Pixel-Serie, ja, aber mein Gott, wahrscheinlich haben sie gedacht, oder hat Samsung wahrscheinlich gut verhandelt, ja. Ja, beziehungsweise hat sich Google anscheinend verpflichtet gefühlt, da irgendwie ein Incentive für Samsung noch zu machen. Ansonsten, ja, gute Berichte. Oder gute Tests zu dem Gerät. Ja, wie gesagt, ja, hat jetzt nichts Weltbewegendes. Geräte sind kleiner geworden, hat mich etwas überrascht. War mir so nicht bewusst. Ja, im Vergleich zum 21 sind sie 0,1 Zoll kleiner geworden. Akku entsprechend kleiner geworden, wobei die Akkulaufzeit immer noch gut wäre und dich über den Tag bringt. Aber das ist halt mir die Frage wahrscheinlich auch der Nutzung, ja, des Geräts. Das müsste man wahrscheinlich eher selbst mal in Erfahrung bringen. Was mich überrascht hat, war die Preisgestaltung, gerade beim S22 im Vergleich zum iPhone 13. Ist doch um einiges günstiger. Aber da hatten wir ja auch schon drüber gesprochen. Also die werden ja wahrscheinlich in den nächsten Wochen noch günstiger.
Auf jeden Fall.
Die Wochen nach Release wahrscheinlich sogar noch mal günstiger. Von daher, ja, wer in der Android-Welt unterwegs ist.
Du hast kaum die Folie von der Verpackung abgezogen, schon hast du einen Preisverlust bei den Dingern. Ja, das ist so. Ja. Das ist halt auch ein großes Problem bei den Android-Geräten, egal ob
die jetzt... Noch nicht mal ein Preisverlust, aber die Geräte, selbst Samsung, ja.
Ja, obwohl im Moment...
Du kriegst teilweise Angebote und auch die Zugaben, die sie momentan machen. Ja, du kriegst das noch dazu oder das 50% günstiger. Da relativiert oder rechnet sich der Preis ja dann auch schon wieder nach unten.
Ja, gerade wenn man jetzt die ganzen Werbeclips von den Carriern sieht, wie 1&1, die sind ja recht aggressiv mit den Samsung-Produkten unterwegs. Dann kriegst du noch ein paar Earbuds dazu und hast du nicht gesehen. Und das wirkt natürlich jetzt
genauso
nicht so.
Es gibt Samsung Online-Shop exklusive Farben für die Geräte.
Ja. Okay.
Das muss ich auch mal vorstellen. Auch keine schlechte Idee, ja, um das Geschäft dann auf deine Seite zu ziehen, ne?
Ja gut, wer jetzt eine spezielle Farbe haben will, kann sie nur da bekommen und das ist natürlich auch dementsprechend interessant. Aber trotzdem wirkt diese ganzen Zugaben und diese ganzen Dreingaben bei den Carriern jetzt nicht unbedingt so, wie soll ich das jetzt ausdrücken? Ist schwierig, das richtige Adjektiv dafür zu finden in meinen Augen.
Nee, aber als Kunde, der gerade dabei ist, sich nach einem neuen Gerät umzugucken oder so, ist das alle für den nicht schlecht, ja.
Ja, aber du hast halt dieses nicht so dieses exklusive Gefühl wie bei Apple. Da gibt es halt sowas nicht. Da sind halt gerade beim Start die ganzen Preise statisch und die Produkte fallen halt sehr
ein Jahr lang.
Ja, und auch
bei Apple.com, also wie gesagt, nicht jetzt draußen im freien Markt, da hast du ja schon deine Preisschwankungen oder auch gerade zum Ende des Lebens oder des Jahres, bis das neue Modell kommt, gibt es ja dann das ein oder andere Angebot. Ja. Genauso jetzt bei den MacBooks etc., die neuen stehen vor der Tür, der ein oder andere macht mal ein bisschen was am Preis, aber bei Apple.com?
Bei Apple selbst sind die Preise statisch mehr oder weniger bis zum Produktende sozusagen. Und im Markt sind die Preisangebote auch nicht so aggressiv, wie sie im Android-Bereich sind. Also da gibt es zwar eine Menge.
Auch bei anderen PC-Herstellern. Ja,
da gibt es zwar eine Menge gute Angebote und sie sind in den letzten Jahren immer besser geworden und haben sich auch immer und teilweise auch immer aggressiver geworden, auch mit Bundles etc. Aber das bezieht sich meistens auf so diese Brot- und Butter-Geschichten. Auch gerade so im MacBook-Bereich sind das meistens die MacBook Air-Geräte, die du mal im Angebot bekommst. Pro-Geräte sind da schon etwas dünner gesät von den Angeboten her. Und je höherpreisiger du wirst von den Produkten, je seltener sind im Normalfall auch die Angebote. Das ist meistens so wirklich im Brot- und Butter-Bereich. Also das ist so meine Wahrnehmung, wenn ich mir so die Angebote anschaue. Ja, gut, das dazu. Aber zum S22 Ultra habe ich jetzt Geekbench Vergleichstest gesehen. Mhm. Die kommen aber immer noch nicht an den A15 von Apple ran. Also da sind noch...
Ja, und vor allem, wir haben ja jetzt... Okay, wir sind ja jetzt nach dem 13 und vor dem 14. Wenn das 14 kommt mit dem 9, ja, sieht es immer ganz anders aus. 14?
14. Nee, doch, 14 kommt im September. 14?
Oh Mann.
Also davon ist auszugehen, dass es im September kommt.
Ja, mit dem A...
16.
Alter, mit den ganzen Nummern, da kommst du jetzt langsam durcheinander. Ja,
ja, also die Geekbench-Werte, egal ob im Single-Core oder im Multicore, sind nicht so gut wie die A15-Werte. Natürlich sind das wieder theoretische Benchmark-Ergebnisse und die sagen jetzt nicht unbedingt in erster Linie was über die Alltagsperformance aus, aber es zeigt trotzdem, dass die grundsätzliche dass der grundsätzliche Leistungsindex vom A15 höher ist als der vom S22 Ultra, also der SoC, der im S22 Ultra drin steckt.
Ja. Also was ich sagen muss, dass mir das designtechnisch des 22 eigentlich ganz gut gefällt.
Ja, das ist ja leider nicht der einzige Grund dafür, dass man
nein, das nicht
Handy kauft.
Vor allem, du kriegst ja auch kein Samsung mit iOS.
Das wäre, glaube ich, der Untergang des Abendlandes.
Ja, das werden wir so schnell nicht sehen. Ne? Mal gucken, was die nächsten Jahre noch passiert.
Ich glaube, das werden wir auch nicht erleben, dass sich das, dass das passieren wird.
Auf jeden Fall nicht ohne entsprechenden Druck, ja, aus der Gesetzgebung her.
Ja.
Und ich könnte mir vorstellen, dass in diese Richtung eventuell in den nächsten Jahren was kommt. Doch, kann ich mir gut vorstellen, wenn es um die Zerschlagung, um die Aufteilung geht, dass man, wie gesagt, aus Apple oder generell aus den großen Tech-Konzernen mehrere halt machen will, wie man es damals ja mit Exxon etc. ja auch gemacht hat. Ich denke mal, das ist so das nächste Thema die nächsten Jahre. Und dann ist halt die Frage, ob man dann nicht sagt, man wird jemanden wie Apple zwingen, sein OS zu lizenzieren. Sei es jetzt macOS, sei es iOS. Das wird, denke ich mal, die nächsten Jahre auch nochmal ein Thema sein. Also nicht nur die Zerschlagung, ja, der einzelnen Geschäftsbereiche, sondern auch nochmal die Diskussion, weil sie halt, in Anführungszeichen, ein Monopol, nee, beziehungsweise auf das OS haben sie ja im Prinzip ein Monopol. Ja, ich bin nicht so ein Freund von dem Begriff jetzt, aber du kriegst es halt nur auf Apple-Geräten. Und ich denke, das wird auch nochmal so ein Punkt sein, der zur Diskussion kommen wird in der Gesetzgebung.
Ja, aber
das... Noch sind sie nicht so weit, aber ich denke mal, der eine oder andere hat schon die Idee. Das wird, ich denke mal, zumindest mal die Diskussion wird kommen.
Die Diskussion auf jeden Fall, aber ich glaube nicht, dass das irgendwann durchgezogen wird. Also das ist, glaube ich, nicht der... Ich weiß es nicht, aber ich halte es für sehr schwierig, das durchzusetzen. Das halte ich für sehr schwierig.
Ja, wie gesagt, das ist nichts, was morgen passiert. Deswegen ja auch so die nächsten Jahre. Und man muss mal gucken, wie gesagt, im Kleinen wird er jetzt schon an den einzelnen Tech-Größen, ja, Google, Facebook, alle Meta, Apple wird ja schon angegangen. Und das wird, denke ich mal, sich noch intensivieren. Mhm. Gerade weil Microsoft sich da relativ raushält und vielem schon versucht, so ein bisschen den Wind aus den Segeln zu nehmen. Mit dem, was sie machen, was sie bekannt geben, wie sie ihre Plattform öffnen wollen, beziehungsweise an welche Regeln sie sich in Zukunft halten wollen oder die sie sich selbst gesetzt haben, die sie umsetzen wollen. Ich denke, da geraten Google, Meta und Apple noch weiter unter Druck. Und ich denke, dass das auch Auswirkungen haben wird, unter anderem auf Tesla. Da sind ja auch schon Diskussionen im Gange, inwieweit da eventuell reguliert werden muss, weil sich die Autolobby da momentan stark engagiert. Das ist nur einiges an Bewegung die nächsten Jahre. Das wird nochmal ein ziemliches Ding werden.
Mhm. Ja. Ja, schauen wir mal.
Genau. Aber, weil wir eben schon mal über MacBooks gesprochen haben.
Ja.
vielleicht mal den Kreis wieder zurück, ja, oder schließen.
Es gibt neue Gerüchte, die alle darauf hindeuten, dass wir am 8. März wohl doch das Event sehen werden oder dass da ein Event stattfinden wird. Da hat auch irgendein Apple-Mitarbeiter, ich habe jetzt den Namen nicht präsent, Steve hieß er, mit Vornamen.
Steve Jobs?
Nee, das glaube ich nicht, dass er aus seiner Grabesstätte heraus Videos veröffentlicht. Jedenfalls hat er auf Twitter heute oder vor ein paar Tagen, ich weiß nicht, ob es heute war, aber heute ist mir das Ding erst unter die Finger gekommen, ein Video gepostet hat, das eindeutig Dreharbeiten zeigt. Das deutet in erster Linie darauf hin, dass wir kein Presseevent sehen werden, also nur ein reines Veröffentlichungsevent, so nach dem Motto, hier, es gibt neue Geräte und die stellen das auf die Homepage und es gibt begleitende Pressemitteilungen dazu, sondern dass wir ein richtiges, in Anführungsstrichen, virtuelles, aufgezeichnetes Video-Event sehen werden. Man sieht halt den Apple Park und man sieht halt Mitarbeiter und irgendwo hat er was dazu geschrieben, dass es da wohl, dass es sich da wohl um Dreharbeiten handelt. Ob das natürlich die Dreharbeiten sind zum Event am 8. März, das ist natürlich auch fraglich. Es kann natürlich auch was ganz anderes sein. Man kann ja auch andere Dinge drehen als irgendwelche Präsentationsgeschichten auf dem Gelände. Das muss man fairerweise auch
dazu sagen. Aber man kann, denke ich mal, schon stark davon ausgehen, dass es das sein wird.
Ja, man kann es natürlich da hinein interpretieren. Und man versucht natürlich immer alles positiv in Richtung Event zu interpretieren, weil natürlich würden wir gerne alle zeitnah dieses Event sehen. So, und dann gab es die Gerüchte zum MacBook Budget Pro-Gerät sozusagen, also das Einstiegs-Pro-Gerät. Und da soll es wohl so aussehen, dass sich an dem Gerät nichts ändern wird, abgesehen vom SoC. Da soll dann der M2-Chip reinkommen. Und das ganz Delikate an dieser Geschichte ist, dass es dieser Leaker war, der jetzt diesen Punkt vorausgesagt hat, der auch treffsicher die Notch im 14 und 16 Zoll MacBook Pro vorausgesagt hat. Also ein Leaker mit einer sehr hohen Trefferquote oder mit einer sauberen Vorhersagequote oder mit einer guten Informationsquelle, wie man es auch ausdrücken mag, der meinte halt, dass sich an dem Einstiegs-MacBook Pro außer dem SoC nichts ändern wird. Es soll sogar die Notch die Notch soll nicht kommen. Es soll sogar die Touchbar bleiben. Und das ist natürlich so ein
Schmeckle. Wenn sie es wirklich billig halten wollen, wäre das die günstigste Methode natürlich. Du machst ein neues Mainboard und das war's. Dadurch, dass sie beim Pro komplett die Touchbar abgeschafft haben, wir nie eine Touchbar beim iMac hatten, nie eine Tastatur hatten mit einer Touchbar, ja, für auch unter anderem auch den Mac Mini, habe ich damit Bauchschmerzen. Und weil die Touchbar ist im Prinzip seit den neuen MacBook Pros tot.
Richtig.
Die war vorher schon, ja, Live Support ist schon so viel gesagt, die war vorher eigentlich schon tot, ja, und ist es definitiv, seitdem die MacBook Pros keine Touchbar haben, auch nicht optional. Mhm. Und von daher wäre ich eher davon ausgegangen, okay, du kannst das Design beibehalten, also Gehäusedesign, von mir aus das Display, keine Notch, ja, das ist halt die günstigste Lösung, die du machen kannst. Aber zumindest mal die Tastatur neu.
Ja.
Müsstest halt auch wieder was ein bisschen am Gehäusedesign etc. natürlich entsprechend anpassen. Aber das ist ja im Prinzip nur das Topcase, was gemacht werden muss. Die haust du mal die Tastatur rein. Den Rest kannst du von mir aus so lassen, wie es ist. Voraussetzt, der Preis würde auch ähnlich bleiben. Ja. Dann hättest du da ein günstiges MacBook
Pro
Einsteigermodell, wobei ich mir da, wie gesagt, auch wieder wünschen würde, dass sie da zumindest mal Anschlüsse dann auch überarbeiten würden und dann hast du halt mehr Designaufwand, beziehungsweise hättest dann im Prinzip schon ein neues Gehäuse, auch wenn du vom Design her und von den Maßen her vielleicht gleich bleibst, hättest du trotzdem ja ein neues Gehäuse, was du machen musst, zum Beispiel ja, SD oder so, könnte man da ja auch machen, ob man unbedingt ein HDMI braucht, okay, aber wenn du eh schon dabei bist, kannst du noch reinstecken, nur das wäre natürlich wieder mehr Aufwand. Aber wie gesagt, ich wäre mal zumindest davon ausgegangen, dass er die neue Tastatur kriegt.
Ja, also das mit den Einschlüssen müssten sie ja jetzt nicht im Budget Pro Bereich modifizieren. Das,
genau.
Weil dann könnte man sagen, das sind halt die Differenzierungspunkte. Aus diesem Grund wäre das Gerät dann ja auch günstiger. Und wenn ihr halt ein MagSafe haben wollt, wenn ihr halt einen SD-Karten-Reader haben wollt, dann müsst ihr halt die größeren Pro-Modelle nehmen. Ja. 14 Zoll, 16 Zoll, Punkt.
Ja, zumindest mal MagSafe wäre auch nochmal so ein Ding, ja, das könnten sie da auch noch reinmachen.
Ja, okay, könnte man machen, um natürlich auch die ganze Netzteilgeschichte etwas zu entzerren. Und
weil wenn du jetzt nochmal ein neues MacBook Pro bringst,
ja,
ohne dann MagSafe. Auch auf MagSafe zu gehen und noch mit, wie gesagt, mit der Touchbar, obwohl die eigentlich tot ist. Ich weiß nicht, vor allem, du musst auch mal gucken, die normale Tastatur ist um einiges günstiger als die Touchbar. Da kannst du ja auch nochmal ein paar Cent sparen.
Du sparst Display und die Touchbar, die kostet Geld. Den musst
du ja nicht an, noch nicht mal an den Endverbraucher weitergeben, sondern behältst den Preis gleich,
ja,
und fängst damit ja auch gestiegene Kosten für deine Komponenten vielleicht ein bisschen mit auf. Weil so eine, wie gesagt, eine Funktionstastenreihe, wie wir sie jetzt haben, ja, in den neuen MacBooks Pro ist garantiert ein paar Cent günstiger als die Touchbar.
Ja, und es ist ja auch noch ein anderer Faktor, der damit Einzug hält. Je länger sie diese Touchbar im live halten oder aktuell halten, in Anführungsstrichen, oder in den Produkten lassen, je länger müssen sie das Ganze auch softwaretechnisch unterstützen.
Ja, ob du die API jetzt mit drin hast oder nicht, ist eine andere Frage. Wie gesagt, Entwickler, ja, werden sie halt nur nicht mehr unterstützen.
Ja, ja, klar, aber trotzdem.
Es wird noch ein paar geben, die es halt weiterhin machen, weil sie es schon implementiert haben.
Ja.
Und solange die API da ist, ja, und funktioniert, werden sie da das entsprechend beibehalten. Aber neue Funktionen oder neue Apps mit Touchbar-Support, die werden wir, glaube ich, nicht sehen.
Das ist durchaus möglich. Sehe ich ähnlich. Also wenn dieses Gerücht wirklich so stimmt und sich das Ganze bewahrheiten wird, dann sieht man eindeutig, dass Apple den allerleichtesten Weg geht, einfach eine eingefahrene Produktionsschiene nur leicht modifiziert. Das ist ja dann relativ simpel, einfach nur einen neuen SoC da reinzubringen. Und das ist dann nochmal der schnelle Weg, um nochmal Umsatz in diesem Bereich zu generieren. Würde natürlich den allgemeinen Kunden verwirren, weil du hast dann auf einmal ein M2-Chip im Einsteigergerät, der eigentlich auf dem Leistungsniveau eines M1-Chips ist, also ein Standard-M1-Chip. Eine große Verbesserung werden wir da nicht drin sehen. Das haben bisher alle Leaker gesagt und alle Profis aus dem Bereich sozusagen. Also es verwirrt so ein bisschen den Kunden, der jetzt nicht so tief im Tech-Thema drinsteckt, ne?
In der Beziehung, dass er vielleicht davon ausgeht, dass der M2 besser ist als ein M1 Pro.
Richtig, was ja faktisch nicht der Fall ist.
Dass er davon ausgeht, dass der M2 besser ist als der M1, ja. Wie gesagt, aber M2 würde eigentlich auch suggerieren, dass vielleicht der M1 Pro ja nicht so toll ist wie ein M2.
Ja.
Das ist halt, wie gesagt, ich weiß auch jetzt noch nicht, was man mit den Gerüchten hat, oder von den Gerüchten halten soll, dass der M2 nicht wesentlich besser wird. Also irgendwas muss er ja bringen. Vielleicht ein Kern mehr, keine Ahnung, GPU. Ja, ich hoffe mal, er ist vielleicht noch mal ein bisschen energieeffizienter, ja, dass sie da noch mal was drehen können.
Ja.
Dann könntest du sagen, okay, gerade im Vergleich Watt oder der Leist, nee, wie heißt es noch mal, Wattleistung. Genau, dass du da auf jeden Fall besser wirst, auch wenn die Leistung nicht exorbitant steigt, du aber über den Energieverbrauch, wie gesagt, da, weil das ist ja eigentlich so mit der Quotient die nächste Zeit wahrscheinlich eher, dass du da auf jeden Fall nochmal den entsprechenden Vorteil einfach hast. Aber ich hätte leichte Bauchschmerzen mit, wenn sie wirklich dann das einfach so machen.
Ja, und ich verstehe auch ehrlicherweise nicht diese Produktkategorie. Also dieses 13 Zoll MacBook Pro verstehe ich nicht. Das hätten sie rausnehmen sollen. Dafür gibt es ein MacBook Air und 16 Zoll fertig und gut ist. Das ist einfach eine Verwirrung. Die meisten Kunden
wissen alleine von der Haptik, denke ich mal, hast du da schon was anderes mit dem Pro, weil es zumindest mal einen stabileren Eindruck macht. Das ist quasi so die Rugged-Ausführung von einem MacBook Air.
Ja, das ist aber...
Es ist im Prinzip kein Pro.
Ja, aber das ist ja auch nur der Eindruck. Also die MacBook Airs sind ja auch wahnsinnig robust und völlig solide gebaut. Also das...
Ja, ja, klar. Aber das ist im Prinzip so die Rugged-Version von
MacBook Air
mittlerweile.
Aber Rugged hast du jetzt aber auch sehr hochgehängt.
Ja,
Ja, also ich würde es persönlich besser finden, dass dieses Gerät vollkommen raus ist und dass sie sich lieber auf die Neuentwicklung des MacBook Airs konzentrieren und dass da halt der M2 als erstes drin stattfindet, wie ja auch in der Vergangenheit die Gerüchte waren. Und das ist dann auch für den Kunden eine kleinere oder gar keine Verwirrung mehr, wenn man dann ein aufgeräumtes Produktportfolio hat. Dieses Gerät ist nach wie vor zwischen den Welten. Es existiert etwas im Pro-Bereich, es nimmt sich mehr aus dem Air-Bereich heraus. Also es ist ein Gerät, was für viele Kunden mehr Verwirrung stiftet, als es Sinn macht, in meinen Augen. Ne?
Ja, ich glaube, für Apple macht es einfach Sinn wegen dem Preis. Du hast
ein
Pro, was halt relativ günstig halt anfängt. Es ist in meinen Augen kein richtiges Pro, gerade im Vergleich zu den neuen Pros.
Ja, auf jeden Fall.
Da ist der Abstand einfach zu groß.
Ja.
Wie gesagt, dafür ist es günstig. Ich hätte mir halt für ein Update ein bisschen mehr gewünscht, als einfach nur in M2 rein.
Ja, also wenn jetzt dieses Gerücht so stimmt, das muss man dazu sagen.
Ja, ich denke, also es klingt relativ plausibel in Bezug auf Display, Gehäuseform etc., dass du da halt wirklich nicht viel Geld irgendwo nochmal in das Produkt selbst halt reinsteckst, sondern ein Update machst, was das Innenleben betrifft. Also das klingt schon sehr plausibel. Nur hätte ich gedacht, dadurch, dass die Touchbar halt tot ist, dass du zumindest mal die Tastatur updatest.
Ja gut, das kann ja auch trotzdem passieren. Da kann ja der Leaker falsch liegen. Das kann ja auch möglich sein. Ich meine, trotz, dass er jetzt damals die Notch vorausgesagt hat, kann er jetzt auch komplett daneben liegen. Ne? Das bedeutet aber
je nachdem, wie viele Millionen Touchbars die da noch rumliegen haben,
die
ursprünglich mal vielleicht für ein Pro geplant waren, wo man dann gesagt hat, nee, die Leute wollen einfach keine. Jetzt haben wir so viele noch am Lager, was machen wir damit? Nur als Ersatzteil, macht keinen Sinn, weil so viele davon haben wir vielleicht auch nicht verkauft, beziehungsweise die sind so gut gebaut, die gehen nicht so schnell kaputt. Ja, und dann hast du die Dinger noch, dann kannst du auch das 13er noch nach wie vor mitbauen. Du wirst den Lagerbestand los und du musst kein Geld in ein neues Topcase und die Tastatur stecken.
Das kann natürlich der Fall sein, dass da noch Restbestände unterwegs sind. Das ist möglich. Man weiß ja auch nicht, wie kurzfristig die Entscheidung gefallen ist, dass sie die Touchbar aus den aktuellen aus den großen Pro-Geräten herausnehmen.
Ja, wie gesagt, ich gehe auch fest davon aus, die waren fester überzeugend davon, dass die Touchbar das Ding ist und jeder auf den Zug aufspringt. Also an den Kunden. Dass die von der Touchbar so überzeugt sind. Aber die Kritik daran hat ja nie aufgehört. Und zwar so lange, bis halt jetzt die neuen Pros keine Touchbar mehr hatten. Noch nicht mal als Option. Es ist ja nicht so, dass sie gesagt haben, wir haben es mit Touchbar oder optional ohne. Oder wir haben es ohne und optional könnt ihr es bestellen. Ja, die wussten von vornherein, es wird keiner bestellen von den Pro-Nutzern. Deswegen haben sie dann sich dazu entschlossen, es nicht zu machen. Und wie gesagt, ich denke mal, dass da wahrscheinlich irgendwo ein Lagerhaus voll mit Teilen steht. Das kann ich mir gut vorstellen.
Ja, und es gibt, wie gesagt, bei mir auch nur eine Anwendung, die ich wirklich genutzt habe. Das habe ich auch schon mal gesagt. Das war dieses Netzwerk Diagnose Utility, was auf die Touchbar gesetzt hat. Und weißt du, was die jetzt gemacht haben? Die haben jetzt ein Hardware-Produkt rausgebracht, extra für dieses Programm. Also die Firma hat jetzt ein Hardware-Produkt rausgebracht, was ich über USB-C anschließen kann. Das sieht im Endeffekt so aus wie so ein langgezogenes, wie ist es von den Nintendo, dieser Controller, den man in die Hand genommen hat mit den mit der Handschlaufe, wo man so Gesten gemacht hat. Wie hieß denn das Ding jetzt? Ja, dieser Wii-Controller. Ja, genau. So sieht im Endeffekt das Ding aus und hat vordefinierte Hardware-Buttons und das erlaubt es halt, das Ding hat auch eine 2,50 Meter lange USB-Schnur-Kabel dran und das erlaubt es mir halt, diese Makros oder diese Testläufe durch diesen Hardware-Controller zu starten. Also da gibt es jetzt auch eine Lösung und das haben sie auch recht günstig gemacht. Das Ding kostet nur 49 Euro und ist erfüllt genau die gleichen Zwecke, vielleicht sogar noch die besseren Zwecke, weil ich halt einen größeren Radius habe mit dieser 2,50 Meter langen USB-C-Geschichte, als jetzt das Ding in der Touchbar eingebaut zu haben. Also es gibt für alles eine Lösung und ich finde diese aktuelle Lösung sogar noch besser. Mhm. Also für meinen speziellen Fall. Mhm. Und sonst habe ich die Touchbar nie benötigt.
Ja? Wie gesagt, da bist du nicht der Einzige.
Ja, sonst hätten sie es ja nicht jetzt gestrichen.
Weil genau, ja, der Druck war einfach zu groß aus der Pro-Nutzer-Ecke.
Ja, ja, klar.
Und es ist ja schön, dass sie es eingesehen haben. Also.
Und es ist, ja genau, und das ist ja auch selten, dass Apple so stark auf die Nutzer reagiert. Ich meine, sie haben es ja nicht nur mit Touchbar gemacht, sie sehen ja auch MagSafe und HDMI und SD-Kartenleser. Das sind ja alles Dinge, die die Pro-Nutzer gerne haben und die sie jetzt auch zurückbekommen haben. Gut, dann erweitert sich dieses Gerücht natürlich jetzt auch mit ein paar Fakten in Anführungsstrichen. Also konkret sind es 3 Fakten. Es wurden 3 neue Macs bei der Eurasischen Wirtschaftsdatenbank registriert. Was wären wir nur ohne diese Datenbank? Diese Datenbank hat schon sehr viel Hoffnung gespendet. Und am Anfang war es so, dass wir nur wussten, dass es sich bei der ersten registrierten Nummer um einen portablen Mac handelt. Und das ergänzt natürlich auch dieses Gerücht mit dem M2 MacBook Pro. Das handelt sich nämlich um die Nummer 12681. Und da ist man sich ziemlich sicher, weil da gibt es auch konkrete Hinweise darauf, dass es sich um einen MacBook handelt. Zumindest steht da Portable Computer. Bei den anderen 2 Dingen, da gab es heute nochmal ergänzende Neuigkeiten dazu. Da wurde der Eintrag erweitert und am Anfang hieß es, gab es keine konkreten Einträge. Und heute oder vor ein paar Tagen wurde der Eintrag mit Personal Computer erweitert. Und da hat man jetzt stark hereininterpretiert, dass es sich um 2 Mac Mini Modelle handeln soll. Es gibt einmal die Nummer A2615. Das soll ein, in Anführungsstrichen, Standard Mac Mini sein. Und dann gibt es die Nummer A2686. Und das soll angeblich der, ich nenne ihn jetzt mal Mac Mini Pro sein, ob er denn wirklich Mac Mini Pro heißen wird, ist fraglich. Aber da ist jetzt wieder stark in der Gerüchteküche, dass dieser Mac Mini Pro so aussehen soll wie der G4, also dieses G4 Cube Design. Und da frage ich mich denn natürlich, ist es denn überhaupt notwendig, so ein großes Gehäuse auszuwählen oder ein größeres Gehäuse auszuwählen für einen Mac Mini, auch wenn es ein Pro-Gerät ist? Wäre es nicht sinnvoll, die komplette Bauform durchzuziehen und alle Komponenten?
Die Frage ist halt, inwieweit willst du, wenn es dann wirklich sich bewahrheiten sollte, vom Design her und von der Größe her, willst du wirklich aus diesem Mac Mini einen Pro machen? Sprich, interne Erweiterung und wenn es nur Festplatten sind, ja, dass du das im Gehäuse noch unterkriegst. Klar könnte man auch sagen, je nachdem, wie man den Mini im bisherigen Design halt gestalten würde, was halt jetzt das neue Innenleben betrifft, gib mir 1 oder 2 Steckplätze für eine M2 NVMe, dann brauchst du da auch nicht nach groß nach oben bauen, ja, wenn du das entsprechende intern designt hast, weil deine RAM hast du eben Chip, ja, von daher, was brauchst du RAM-Steckplätze? Es ist halt die Frage, inwieweit, was wollen sie halt machen, eventuell mit internen Erweiterungen, oder wollen sie wirklich irgendwie bewusst einfach da noch mit Luft einbauen, ja, um da den Bezug halt einfach zum Cube zu machen. Und würde er sich designtechnisch oder auch größentechnisch daran orientieren oder halt nur vom Design her? Sprich, eventuell kleiner werden, was die Grundfläche betrifft, aber nach oben bauen.
Ja, also deswegen stellt sich für mich halt die Frage, wenn jetzt halt nicht mehr Leistung reinkommt als jetzt zum Beispiel der M1 Max. Das ist ja gerade das Stärkste, was wir im Moment kriegen können.
Und nicht mehr Leistung. Hallo, das ist ein Mini.
Ja, gut, aber diesen M1
Mac Pro.
Diesen M1 Max, sagen wir es mal so, den kriegen wir ja auch in eine sehr kompakte Bauform rein. Man sieht es ja am MacBook Pro 16 Zoll und 14 Zoll, da brauchst du ja keine großen Geräte oder keine großen Gehäusetypen. Und das würdest du theoretisch auch in ein normales, aktuelles Mac Mini Gehäuse reinbekommen.
Ja, die Frage ist halt bei entsprechender Kühlung, was könntest du eventuell mehr an Taktzahlen rausholen? Ob das beim Mini Sinn machen würde, gerade im Vergleich zum Pro, den du für, oder zum MacBook Pro, den du für wesentlich mehr Geld verkaufst, ist halt die andere Frage. Ja. Aber ja, wir haben ja so ein bisschen Unterschied ja auch, was MacBook Air, ja, MacBook Pro, Mac Mini betroffen hat. Ja, in der ersten M1-Generation. Was ginge, wenn du halt entsprechend mehr Platz für Kühlung hast? Beim Pro und beim Max.
Das ist korrekt, das ist richtig. Also deswegen stellt sich halt für mich die Frage, was, wenn Sie jetzt dieses Gehäusedesign auswählen würden, was bietet mir das Gerät denn noch an mehr Leistung oder an Vorteile?
CC.
Ne? Das ist die große Frage. Und vielleicht ist es natürlich auch bei vielen Leuten, die jetzt gerade wieder dieses Gerücht in Umlauf gebracht haben, der Vater des Wunsches, des Gedanken, oder wie man so schön sagt, oder ne, das ist wahrscheinlich so. Und es ist, wo ich das heute wieder gelesen habe, bin ich natürlich wieder voll drauf angesprungen. Ja, bring mir ein Mac Mini Pro, das ist das Gerät, was ich mir wahrscheinlich auch leisten kann und was genau so meine Bedürfnisse deckt.
Aber weißt du, was das wahrscheinlich war, was die Gerüchte ausgelöst hat?
Nein.
Das ist der neue Mac Pro.
Ja, aber der soll ja erst am Jahresende kommen, oder?
Ja, aber ne? Ja, das Design muss ja jetzt schon feststehen.
Das Design müsste theoretisch bei Apple schon feststehen. Wenn es jetzt nicht feststeht, wann dann? Das ist korrekt.
Deswegen, und im G4 Cube Design, das ist nicht der Mac Mini Pro, das ist der neue Mac Pro.
Das ist möglich. Da würde sich das Design auch anbieten.
Ja, aber meinst du, wie groß der Aufschrei dann auch wieder wäre?
Ja.
Aber baut, ja. Also wie gesagt, von der Hardware her, gerade mit der Apple Silicon, wäre das durchaus machbar.
Naja.
Weil du kannst davon ausgehen, dass du da auch keine AMD-Grafikkarte mehr drin hast.
Nee,
das wird eine Apple-GPU sein.
Das ist klar. Also davon kannst du zu 100% ausgehen, dass das so sein wird.
Und da brauchst du dann auch keinen Platz mehr für eine große oder für zwei große Karten.
Nein. Gut, wir werden sehen.
Aber da weiß ich jetzt schon, wie sie sich alle darauf stürzen würden.
Ja, ja. Ja, ich bin gespannt, was kommt. Also es kann natürlich auch genau so sein, dass diese zwei Nummern mit dieser A2686 und dieser A2615 einfach nur zwei Mac Minis sind. Das eine ist die M1 Max Version und das eine ist die M1 Pro Version. Und das sind die zwei Nummern, die halt registriert sind, und dass es sich nicht um zwei verschiedene Designs handelt.
Ja.
Das kann möglich sein, aber ich meine, wieso diese differenzierten Nummern mit 615 und 686? Wäre es dann nicht sinnvoller, wenn es 616 und 615 wären, wenn es sich halt nur SoC-technisch unterscheidet? Also da ist die Frage, wieso sind die Nummern technisch so weit auseinander? Ne?
Ja, wahrscheinlich haben sie gelost.
Möglich.
Wieso haben wir die 2681 als wahrscheinlich das MacBook mit M2 und die 86 ist ein Mac Mini?
Also die Nummern haben für Apple alle eine Bedeutung, aber ich kann sie nicht kodieren, oder ich bin nicht dem Thema entkodieren, ich bin nicht dem Thema, ja, und kann es nicht genau sagen.
Vielleicht müsste man hier 2 plus 6 mal 8 geteilt durch 6 oder so.
Jetzt wird's aber kritisch, du.
Vielleicht sollte man John Langton mal fragen.
Ja, aber ein Grund, warum man mittlerweile davon ausgeht, dass es sich um zwei Mac Minis handeln könnte, ist auch, dass Ross Young gesagt hat, nein, ein iMac werden wir definitiv nicht im Spring Event sehen oder am Spring Event sehen, wie man es auch nennen möchte, sondern das werden wir frühestens im Juni sehen, weil die ganze Display-Geschichte ist halt im Moment im Schwanken und die Display-Produktion ist zwar jetzt angelaufen, aber es reicht nicht dafür, zeitnah jetzt genügend iMacs rauszubringen, also sprich größere iMac-Geräte. Er redet von 27 Zoll. Ich hoffe, es wird größer. Es wird ein 32 oder ein 30 Zoll. Aber er beißt sich ja an diesen 27 Zoll fest. Und er hat auch gesagt, dass das Ding dann ein Mini-LED-Panel bekommen wird. Das hat er auch schon in der Vergangenheit gesagt, hat es aber nochmal untermauert. Und im Juni würde ja auch dann die WWDC stattfinden. Und das ist natürlich auch, denke ich, der Release-Termin oder der Vorstellungstermin vom iMac. Und die Gerüchte hatten wir ja auch schon in der Vergangenheit. iMac erst im Sommer. Und Ross Young hat es nochmal mit ein paar konkreten Infos hinterlegt bezüglich der Lieferfähigkeit oder der Verfügbarkeit der LED oder der Mini-LED-Panels.
Ja. Hm.
Ja, das dazu zu Ross Young. Und der hat auch durch einen extrem sauberen Track Record, ich glaube, noch keine Aussage oder Vorhersage, die er bis jetzt getroffen hat, war fehlerhaft. Also die waren immer exakt und immer genau. Also von daher schenke ich ihm jetzt mal mein Vertrauen.
Mach das mal, ja.
Gut. Du hast schon den Rotstift angesetzt, in dem Fall den Grünstift, ja. Habe ich gesehen. Gut, und wir schwenken jetzt mal ganz kurz nach Frankreich. Da gab es ein lustiges Thema, ich fand es jetzt echt lustig. Da hat ein Vater einen Störsender gebaut, im Fachbereich nennt sich das Ding auch Jammer, und wollte somit verhindern, dass seine Kinder ins Netz kommen. Also sowohl über das WLAN als auch über die 3G-Verbindung oder 4G-Verbindung hoffentlich.
Und also Mobilfunknetz.
Also Mobilfunknetz, genau. Mhm. Und das Ganze hat sich aber so geäußert, dass nicht nur seine Kinder nicht ins Netz kamen, sondern auch, ich glaube, 70% der Stadt in der er zu Hause war. Also ich glaube nicht die komplette Stadt, aber er hat also ein paar Funkstationen, Sendestationen damit lahmgelegt. Also ist etwas grobschlächtig rangegangen an die Sendeleistung oder an das Feintuning von diesem Störsender. Weil ich meine, man kann ja durchaus die Störsender so konzipieren, dass sie nur in einem bestimmten Radius funktionieren. Es gibt ja zum Beispiel auch öffentliche Einrichtungen, die kleine Störsender verbaut haben, dass dort die Telefone nicht funktionieren.
Es soll Einkaufszentren geben, die das auch nutzen, um Preisvergleiche im Markt zu verhindern, ja.
Ja, es gibt aber auch wieder Einkaufszentren, die ein WLAN anbieten. Ich glaube, Supermärkte, Discounter haben jetzt teilweise auch schon WLAN-Dinge im Angebot, also eine WLAN-Infrastruktur. Also da gibt es, glaube ich, zwei verschiedene Wege, die da eingeschlagen werden.
Ich war gerade bei uns zufällig an der Gemeindehalle, wo du es eben erwähnst. Da habe ich nämlich auch, die haben einen Aufsteller vor dem Eingang der Gemeindehalle gehabt mit den Zugangsdaten zum WLAN.
Okay, gut. Schön.
Die ist zwar momentan, wie gesagt, die Gemeindehalle wird momentan nicht genutzt. aber wie gesagt, da steht ein Aufsteller draußen mit den Zugangsdaten zum WLAN. Und ich so, ja, okay, dann werden sich wahrscheinlich die Nachbarn gefreut haben. Nutzt mal das WLAN der Gemeindehalle.
Okay.
Ja, nee, aber der hat sich da mit der Sendeleistung ein bisschen.
Ja, und
sehr übertrieben, ja.
Da hat er ein wenig sehr übertrieben und dann, das hat auch nur einen halben Tag gedauert. Dann wurde dieser Sender ausfindig gemacht und
das geht schnell, ja.
Dann ging es ratzfatz, dann stand der Peilwagen vor der Tür. Erinnert mich an meine aktiven CB-Funkzeiten. Da stand bei uns auch öfter mal der Peilwagen vor der Tür.
Bei aber den Themen muss ich immer an Sender, Radio Powerplay oder so. Senderradio?
Genau.
Sender Powerplay, Radio Powerplay, also auf jeden Fall die zwei Nasen. Ja.
Genau, da war auch der Peilwagen unterwegs und Gunther Philipp war der Kerl von der Post, der sie da verfolgt hat. Ich glaube, das war so seine letzte aktive Fernsehrolle, die er gespielt hat, so viel wie ich weiß. Also die mir jetzt in Erinnerung ist. Hat mich damals noch gewundert, wie man als Dienstwagen einen 500er Mercedes fährt. Er hat ja diesen blauen 500er Mercedes gefahren und dann ist ja dieser T2 Peilwagen der Post immer vorne vorweg gefahren und er mit seinem 500er Mercedes hinterher. Das sehe ich heute noch diese Szene und da habe ich mich als Kind schon gewundert, Mensch, 500er SL als 500er Mercedes als Dienstwagen, cool. Ja, aber damals schon ein bisschen autoverrückt. Das nur so am Rande. Waren wir jetzt stehen geblieben? Funksender. Genau. Mhm. Und sie haben ihn quasi jetzt nicht festgenommen, aber es sieht so aus, wenn es zu einem Prozess kommt, davon kann man im Moment ausgehen, was ich aus dem Artikel herausgelesen habe, dass es entweder eine saftige Geldstrafe gibt oder dass es sogar eine Gefängnisstrafe geben kann, was aber jetzt nicht zu vermuten ist, dass das auch durchgesetzt wird, aber er kann mit einer saftigen Geldstrafe rechnen.
Ja, das ist ja nicht nur, dass die Leute nicht telefonieren konnten, du kannst ja noch nicht mal im Notfall den Notruf wählen, ne?
Also diese Sendemasten waren außer also, Betrieb.
Klar, kannst du auch wieder sagen, in der Stadt, ja, Festnetz.
Ja, okay.
Aber die Leute, mein Gott, das geht mir doch genauso, ja. Mein Telefon ist mein Smartphone. Wann habe ich das letzte Mal mit dem Festnetz telefoniert, ja?
Ja, bei den heutigen Tarifen ist das ja auch uninteressant. Du hast ja fast überall eine Flatrate drin, das ist ja auch uninteressant.
Ja, das kommt noch dazu, aber für viele ist halt das Telefon halt einfach ihr Mobiltelefon.
Ja, genau.
Und da, wie gesagt, es war ja nicht nur er und vielleicht der Nachbar noch, der betroffen war, sondern der Kreis war ja ein bisschen größer. Also das gibt auf jeden Fall Ärger, ja.
Und mit Recht. Ich Eingriff, meine, das ist ein massiver Eingriff in die Telekommunikationsinfrastruktur. Und das ist kein Kavaliersdelikt, ja.
Nee, ja. Nee, vor allem, wenn, muss man gucken. Es wird ja immer mehr, was auch an Daten alle über Mobilfunk sich bewegt. Das ist ja nicht nur Sprache, sondern auch Funk. Ja. Wenn man mal guckt, was im Zeichen von dem kommenden 5G ja alles an Datenanwendungen über Industrie und alles Mögliche dann drüber laufen soll und du störst das mal für einen längeren Zeitraum oder selbst einen kurzen Zeitraum, ja, das kann übel werden, vor allem bei dem, was in Zukunft alles darüber vernetzt werden soll, aufgrund ja, der Vorteile oder der Nutzungsmöglichkeiten, die du mit 5G einfach hast. Stell dir mal vor, da hängen 3 Krankenhäuser dran, ja, in deiner Region. Das ist nicht ohne.
Ja, und vor allen Dingen, wenn jetzt ein Sendemast ausfällt, gibt es immer noch Sicherheitsmechanismen, dass sie dann eine Dreiecksrichtverbindung automatisch schalten zu einem anderen Sendemast und diese Ausfälle kompensieren. Also das fällt ja immer mal, es kann ja immer mal passieren, dass eine Sendemasttechnik halt ausfällt und mit intelligenter Richtfunkänderung sozusagen kann man im besten Fall diese Ausfälle kompensieren. Aber er hat ja so breitflächig diese Störsignale ausgesendet, dass ja komplett in einem sehr großen Radius sämtliche Sendemasten stillgelegt waren. Ja. Sehr interessant. Mhm. Gut. Und wo wir gerade beim nächsten Aufregerthema sind, es gibt ein neues Tool oder eine neue Tool-Erweiterung, die es ermöglicht, Macs mit dem T2-Chip oder besser gesagt die Verschlüsselung von dem T2-Chip auszuhebeln. Der T2-Chip ist ja unter anderem dafür da, die Festplatten oder respektive die SSD zu verschlüsseln. Da gibt es ja einige Sicherheitsmechanismen. Ein Mechanismus ist zum Beispiel, dass die extrem schnelle und die wieder erhöhte Eingabe von Passwörtern unterbunden wird. Also um die sogenannten Brute-Force-Attacken auszuschalten oder um das zu unterbinden. Ist, wie gesagt, eine gewisse Sicherheitskomponente, die im T2-Chip eingebaut worden sind. Aber in der Vergangenheit ist ja auch rausgekommen, dass der T2-Chip ein unpatchbares Sicherheitsproblem hat. Also, dass diese Bootrom-Bug halt existiert und dass es halt ein elementares Problem in der Chip-Architektur ist und dass dieses nicht, ohne den Chip zu modifizieren, zu patchen ist. Und das hat sich die Firma Passware zu Nutzen gemacht sozusagen und hat ein Add-on rausgebracht für ein bestehendes Tool. Das ist quasi das Add-on, das den T2 quasi ausliest oder diese Sicherheitslücke quasi nutzt und es nun ermöglicht, über eine Brute-Force-Attacke in den Chip reinzukommen oder besser gesagt die Verschlüsselung aufzuheben. Und das Tool wird jetzt zum Beispiel Strafverfolgungsbehörden angeboten und kann offiziell halt auch von Strafverfolgungsbehörden gekauft werden. Allerdings muss man anmerken, dass es ein recht langsames Tool ist. Man hat nur in der Sekunde 15 Passwörter, die da durchgejagt werden können im Vergleich zu anderen Tools, die anders funktionieren, die jetzt zwar natürlich nicht den T2 attackieren können, ist es ein recht langsames Utility. Aber immerhin ist es jetzt möglich und auch wird offiziell angeboten, T2-Geräte aus- oder angreifen zu können. Ja, es ist nichts sicher, außer dass nichts sicher ist.
Ja. Und das ist ja, wie gesagt, ein Bug. Und stell dir mal vor, das wäre halt jetzt eine geplante Lücke, um es mal so auszudrücken gewesen, um es so auszudrücken, um halt eventuell Strafbehörden einen Zugang noch zu ermöglichen, so wie er ja gefordert wird.
Ja, gut, ich meine, dann hätten sie den Zugang anders eingerichtet und man hätte jetzt nicht dieses Ganze über einen Brute Force Angriff realisieren müssen, da hätte man ja eine ganz andere Hintertür einbauen. Nee, aber dann wäre das vielleicht
noch einfacher gewesen.
Dann wäre es noch einfacher gewesen und dann wäre das natürlich auch.
Das ist
ja
immer die Frage, weil das ist ja auch die Argumentation von Apple immer, ja. Sobald eine Lücke da ist, wird sie auch gefunden und ausgenutzt, ja. Und das ist halt, wie gesagt, bei so einer Sache noch ein bisschen komplizierter oder dauert länger, bis sie gefunden wird, als bei was halt von vornherein geplant drin ist. Von daher.
Ja. Genau. Bei der nächsten Geschichte wissen wir auch nicht, ob es ein Bug ist oder ob es ein Leak ist von Apple oder ein versehentlicher Leak von Apple.
Wenn man was eigentlich versehentlich, ja.
Es kann natürlich auch sein, dass es ein Bug ist und dass diese Aussage einfach nur aus Zufall so getroffen wird von Siri. Wenn man Siri bestimmte Dinge fragt, vermehrt ist das jetzt in den Staaten aufgetreten bei der aktuellen Beta-Version, dann äußert sich Siri sinngemäß damit, ich habe eine Antwort gefunden, die ich auf deinen HomePod geschickt habe. Oder die auf deinem HomePod angezeigt wird. Das ist ja auch teilweise die Antwort, die man bekommt, wenn man jetzt zum Beispiel mit dem iPhone in der Nähe vom HomePod ist, man stellt eine Frage und dazu gibt es jetzt zum Beispiel eine Wikipedia-Erklärung oder einen Wikipedia-Link, dann sagt ja Siri auch, ich habe deine Anfrage auf dein iPhone geschickt. Das sind dann halt Inhalte, die man halt visuell darstellen muss oder wo es dem Kunden hilft, eine visuelle zusätzliche Information zu bekommen. Und das interpretiert man jetzt so, dass der HomePod ein Display bekommt. Entweder so, dass es eine komplett neue HomePod-Generation geben wird, also eine Produkterweiterung, oder dass der HomePod Mini schon ein Update bekommt und dass der neue HomePod Mini, HomePod Mini 2 würde er dann wahrscheinlich heißen, ein Display bekommt. Ich hoffe ja, dass es eine HomePod-Erweiterung ist und dass wir jetzt endlich wieder einen adäquaten HomePod sehen werden mit einer ordentlichen Musikleistung oder mit einem ordentlichen Klangbild. Weil das, was wir im Moment hören, ist...
Ich würde sagen, er hat schon ein recht vernünftiges Klangbild.
Hast du das Ding mal live gehört? Oder
ja,
hast du?
Also ich habe keinen, aber ich habe es schon gehört, ja.
Also im Vergleich zu anderen Produkten, die ich benutze, hört sich das Ding sehr bescheiden an, sagen wir es mal so.
Ja, es ist halt immer die Frage, so was siehst du halt im Vergleich oder was hast du... Oder welche Möglichkeiten hast du halt, um das zu vergleichen? Aber für sich genommen klingt der schon nicht schlecht, ja.
Also für mich ist es ein besseres Küchenradio. Also mehr sehe ich da drin nicht. Also
das ist reicht so. Ja sehr vielen schon aus.
Ja, ja, mir nicht.
Ja, das ist ja okay.
Aber das ist halt immer eine persönliche Definitionsfrage. Ich sag mal, für das, was man preislich bekommt, für diese 99 Euro, ist es okay. Also man muss immer den Preis in Kontext setzen zum Gerät.
Ja,
ganz
vor allem
klar.
Musst du halt immer die Apple Tags halt mit reinrechnen.
Ja, ich meine, es ist ein super tolles, preislich super tolles Produkt. Das liegt aber wahrscheinlich nicht daran, dass Apple jetzt so ein Gutmensch ist und den Leuten so ein günstiges Gerät verkaufen möchte, sondern dass sie auch einfach Marktanteile damit gut machen wollen. Und das ist natürlich bei 99 Euro für Apple-Verhältnisse eher möglich, als wenn sie da jetzt ein teureres Gerät anbieten würden. Und deswegen finde ich es auch gut, wenn sie jetzt die Produktlinie erweitern würden und jetzt noch ein etwas besseres, klangtechnisch besseres Gerät rausbringen. Ja.
Ja, sollte es aber wirklich ein HomePod mit Display werden, denke ich nicht, dass das Gerät wesentlich größer wird.
Naja, du musst es ja irgendwie auch so designen, dass du das Display vernünftig erkennen kannst und ob jetzt diese Oberfläche, also das ist, wenn es jetzt...
Guck dir mal die Alexas an, wie die es oder die Echos an, wie sie es gemacht haben, beziehungsweise was ja ganz abgefahren wäre, so ein Mini G4 iMac.
Ja, aber das wäre dann natürlich
Da wirst du sehr schnell sehr teuer aufgrund der Technik, ja, allein für die Monitoraufhängung, aber so als Anspielung an die an den alten iMac wäre schon geil.
Das wäre
da würde schön. Ich mich vielleicht sogar noch überreden lassen, mir sowas zu kaufen, wobei ich ja nicht unbedingt so ein Fan jetzt gerade auch von dem Echo entsprechend bin. Aber
ja, ich meine, die Frage, wie Apple jetzt ein Display definiert, die ist ja sehr, sehr breit. Die kann man ja sehr breit stellen, die Frage. Ne? Also
ja, auch die Größe des Displays.
Auch die Größe.
Ja. Was meint Apple, wie groß das Display sein muss? Genau, weil es guckt ja auch keiner auf Nano-Videos. Ja, ja.
Zum Beispiel. Also, und ob wir jetzt wirklich ein Display sehen werden im nächsten HomePod oder ob es, oder wann jetzt diese HomePod-Serie erweitert wird oder ob sie nur abgelöst wird, das ist halt fraglich. Im schlimmsten Fall ist es halt nur ein einfacher HomePod Mini, der obendrauf ein Display bekommt. Mehr oder weniger haben wir ja schon ein Display. Es wird ja was angezeigt, wenn ich das Gerät anspreche, aber keine Informationen letztendlich. Und im, wie gesagt, im schlimmsten Fall ist es nur ein HomePod Mini, wo oben jetzt ein Display drin steckt. In dem besten Fall ist es eine komplett neue Produktkategorie, also eine Produkterweiterung innerhalb der Kategorie selbst. Das wäre natürlich meine Wunschvorstellung. Aber wie ich das so sehe, glaube ich, halten sie an diesen Mini-Gedanken fest und werden uns da keine Freude machen mit einer Serienerweiterung sozusagen.
Ja, ja, ich glaube, ein HomePod Hi-Fi oder so werden wir es eher nicht sehen. Ja,
ja, ich glaube, bei uns allen ist der Gedanke dieser HomePod-Serie so ein bisschen gestorben, wo sie den großen HomePod, also den ersten HomePod aus dem Sortiment genommen haben. Und es da zeitnah keine Updates gab. Ich glaube, da ist bei vielen Leuten so eine Welt zusammengebrochen. Auch bei mir.
Ja, es ist wahrscheinlich, oder es waren wahrscheinlich einige enttäuscht, die gehofft hatten, dass Apple so den Sonos-Weg geht.
Das war ja auch meine Hoffnung. Mhm. Und die hat sich ja leider nicht bewahrheitet. Mhm. Obwohl, ich habe mir die aktuellen Quartalszahlen von Sonos angeschaut. Die waren gar nicht so toll. Also die haben auch so ein paar Probleme.
Ja. Ja, ich weiß nicht, inwieweit der Markt noch da ist, ja, in den sie damals eingestiegen sind.
Der Markt ist zwar noch da, aber sie können ihn nicht mehr so gut besetzen, wie sie es damals tun konnten.
Ja, oder der ist einfach gesättigt. Ja.
Weil es sind ja sehr viele Anbieter auf den Zug aufgesprungen. Im höheren Preissegment gibt es sehr viele Anbieter mittlerweile, die zwar wahrscheinlich auch nur kleine Nischen besetzen. Teufel hat ja mit ihrem Branding, mit ihrem, ich glaube, Raumfeld heißt das Branding von Teufel, so viel wie ich weiß, oder wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe, da haben sie auch Multiraum mit besetzt. Bowers & Wilkins hat jetzt ein System rausgebracht vor ein paar Monaten. Also der Markt dieser Multiraumgeschichten ist recht groß. Und diesen Quasi-Standard, den Sonos damals besetzt hat, den haben sie jetzt lange nicht mehr, muss man dazu sagen. Ja. Obwohl es immer noch stabil und perfekt funktioniert. Also jedenfalls bei mir. Ich habe auch andere gehört, die haben damit Probleme. Ich weiß nicht, was die damit machen. Aber ich habe mit meinen Sonos-Produkten keine großen Probleme bisher gehabt. Ne? Mhm. Liegt aber auch oft daran, dass viele ihr eigenes WLAN nicht so gut im Griff haben. Weil wenn du eine schlechte WLAN-Infrastruktur hast, dann funktionieren teilweise auch deine Multiraum-Systeme nicht so gut, aber das ist nur mal so am Rande. So, und noch eine kurze Nachricht, was eigentlich in meinen Augen auch nur eine Frage der Zeit war. Apple bietet jetzt auch gebrauchte iPhone-Geräte, iPhone-Devices an, Smartphones an. Und es geht ab dem iPhone 11 los.
Du meinst jetzt hier bei uns in Deutschland?
Im Refurbished Store, genau, ja.
Ja, weil in den Staaten oder so hast du ja schon länger das Angebot gehabt.
Ja. Hm. Das ist natürlich, also man muss dazu sagen, die Refurbished-Preise sind teilweise interessant, aber gerade bei diesen iPhone-Produkten oder bei den iPhones ist es so, da lohnt es sich auch mal Vergleiche zu machen. Wie gesagt, gerade bei, wenn man sich jetzt für ein 11er entscheidet, das ist ja nun ein Produkt der älteren Generation. oder ein Produkt aus der älteren Generation heraus, da gibt es wahrscheinlich im Neubereich bei Third-Party-Anbietern eventuell Produkte, die auf dem gleichen preislichen Niveau sind. Es wird sich wahrscheinlich nicht immer lohnen, refurbished iPhones zu kaufen. Obwohl der Refurbished-Standard bei Apple extrem hoch ist und wenn man dort ein iPhone kauft, kann man davon ausgehen, dass man ein hundertprozentig tadelloses Gerät bekommt. Die Akkus, wie ich herausgelesen habe, werden sowieso erstmal prophylaktisch ausgetauscht, egal ob sie noch gut sind oder nicht. Die werden sowieso generell da getauscht, also ist schon mal diese Verbrauchskomponente Akku ausgeschaltet und der wiederaufbereitete Standard von den Produkten ist bei Apple exzellent, also kann man da eigentlich nichts falsch machen.
Ja, hat aber jetzt nicht gerade eine Sammelklage wegen dem Refurbished irgendwie den nächsten Schritt genommen oder wurde jetzt zugelassen? Weil Apple doch damit geworben hat, dass ihre Refurbished-Geräte so gut wie neu sind.
Da wo sie ja nicht,
Sammelklage.
Wo sie ja nicht Unrecht gedacht, mit haben.
Freunde. Ja, nee, die Sammelklage wurde, glaube ich, zugelassen. Ich bin auch angeschrieben worden. Das war allerdings hier mehr so ein Phishing-Ding wahrscheinlich mit an alle E-Mail-Adressen, die irgendwie was mit Apple zu tun hatten in der Vergangenheit. Dass man sich doch bitte an der Sammelklage beteiligen kann und man dann entsprechend wahrscheinlich seine $10 bekommt. Da geht ja wahrscheinlich das meiste Geld eh wieder an die Anwälte. Da habe ich aber auch nur gedacht, okay, wovon geht jemand aus, ja, wenn er ein Refurbished-Gerät kauft? Auch bei Apple. Und auch wenn die sagen, so gut wie neu. Sorry, ja, das Ding fällt nicht neu vom Band, ja. Nee, naja.
Ja. Nee. Obwohl, wie gesagt, also wenn ich jetzt irgendwie einen Anbieter sehen würde, der jetzt ein iPhone 11 für Summe X verkauft und Apple verkauft das Gerät für, also auch ein Refurbished-Anbieter, da gibt es ja eine Menge mittlerweile auf dem Markt und Apple wäre jetzt...
Die machen doch momentan bestärkt Werbung wieder.
Ja, ja. Ist ja auch gut so, dass es diese Anbieter gibt, dass die Geräte halt wieder in den Zweitmarkt kommen. Und ich würde jetzt im Vergleich ein iPhone aus dem Refurbished Store von Apple sehen und es wäre nur, naja, eine gewisse Prozentzahl teurer, würde ich mich automatisch...
Ja, sag mal ein Fuffi.
Ja, ein Fuffi, okay.
Wär's dir ein Fuffi wert, bei Apple zu bestellen, anstatt beim anderen? Also bei einem iPhone, sagen wir mal, was ja eh schon ein bisschen Geld kostet.
Es kommt dann immer noch darauf an, wer der andere ist. Da gibt es natürlich auch noch Differenzierungspunkte, die ich da in Betracht ziehen würde. Aber wenn ich jetzt, ja, es wäre mir ein 50er wert, weil ich genau weiß, dass ich bei Apple hundertprozentig originale Produkte bekomme. Aber was darüber hinausgeht, über diese 50 Euro.
Da gehe ich einen Monat mal weniger zu Starbucks.
Starbucks.
Ja. Da habe ich das Geld auch schon wieder drin.
Ich muss ganz ehrlich sagen, Starbucks-Produkte reizen mich nicht so, aber okay.
Ja, ich habe es jetzt mal so dahingesagt, weil es ist ja doch bekannt und man weiß ja auch, was ein Starbucks-Kaffee kosten kann. Von daher, ja. Ich hatte eine Kollegin, die war jeden Tag bei Starbucks früher, als ich noch in Köln da oben in der Ecke gearbeitet habe. Da kommt einiges zusammen im Monat.
Du, es gibt Leute, die rauchen jeden Tag eine Schachtel Zigaretten. Ja, es gibt Leute, die gehen zu Starbucks. Also.
Deswegen, was Rauchen kostet, weiß ja jeder. Aber wie gesagt, jeden Tag zu Starbucks morgens sich einen Kaffee holen, da kommt einiges zusammen, oder? Die Waldfee.
Natürlich gibt es da auch noch preisliche Abstufungen, aber da kann man auch schon sehr viel Geld...
Ja,
aber
da tut es ja kein schwarzer Kaffee. Ja.
Nee, dann brauche ich ja nicht nach Starbucks gehen, kann ich über Chibuk trinken. Genau.
Ah, ja. Den kannst du dir zur Not an der Tanke oder so noch holen, ne? Da ist er wahrscheinlich auch nicht schlecht, ne?
Ja, kommt drauf an. Es kommt immer drauf an.
Könnte auch besser sein, ja.
Auch innerhalb der Tankstellen gibt es natürlich Abstufungen.
Ja.
Gut, genug Starbucks-Bashing. Es ist natürlich wie immer nur unsere persönliche Meinung, ganz klar.
Ich möchte jetzt da nicht irgendwie Starbucks-Bashing betreiben. Ich bin auch ab und zu mal bei Starbucks gewesen, ja, früher, mittlerweile ja nicht mehr, weil man sitzt ja zu Hause im Homeoffice und hat die Kaffeemaschine da stehen. Und ich muss auch sagen, der Kaffee ist zumindest mal, was jetzt die ganzen Pumpkin Spice und sowas betrifft, okay, das habe ich jetzt nicht hier, aber was den normalen Kaffee, ja, Latte, Milchkaffee, was auch immer betrifft, ja, Grande, keine Ahnung, ja, ist der auf jeden Fall alleine schon von der Kaffeequalität her besser als der bei Starbucks.
Ja, ja, klar.
Von daher, und wie gesagt, man sitzt ja eben momentan oder arbeitet von zu Hause aus, ich komme auch gar nicht an Starbucks irgendwann vorbei, ja, das kommt ja noch dazu.
Ja.
Ich hätte auch gar nicht die Möglichkeit aktuell. Nee, aber ich bin früher auch gerne hingegangen, gerade auch so die, gerade wenn es die Sondersachen gab oder so, gar kein Thema, immer gerne mal einen getrunken, ja, aber mein Gott, kostet halt alles sein Geld, ja. Ich muss ja immer an die Geschichte denken von Shaquille O'Neal, als er ausgeschlagen hatte, sich an Starbucks zu beteiligen. Der ärgert sich heute noch, ja.
Weißt du, was mir als erstes durch den Kopf geht, wenn ich Starbucks höre?
Wenn ich einen Unfall habe, das Armaturenbrett.
Nein. Die Einstiegsszene oder die, es ist eine relativ Szene, die am Anfang läuft von Miss Undercover. Sandra Bullock.
Sandra Bullock, genau.
Genau. Sie ist ja da Agentin, gut, das ist ja wohl jedem bekannt, den Film wird wohl jeder geschaut haben, nehme ich mal an.
Nee, jeder nicht, aber ich denke mal, ja.
Ja, okay.
Oder kennen ihn, ja.
Genau. Und sie ist halt spät dran, fährt zu Hause los und kriegt dann noch vom Büro aus eine Bestellung. Und dann klemmt sie halt die Sirene aufs Dach und tut so, als ob es ein Notfall wäre und drängelt sich im Starbucks vor. Und dabei will sie nur eine Bestellung aufgeben. Das ist die erste Verbindung, die ich habe, wenn ich Starbucks höre. So ist das. Ja, also wie gesagt, es gibt jetzt gebrauchte iPhones und mal schauen, wie sich das preislich da entwickelt.
Ja, hat im ersten Teil dann nicht auch William Shatner mitgespielt?
Oder war ja, das richtig.
Mhm. Nee, war das im ersten? Okay.
Das war der erste Teil,
ja. Ja.
Michael Caine hat auch mitgespielt, glaube ich, ne? Ja.
Genau, genau, das war ihr Ausbilder quasi.
Genau. Ja. Ja, leichte Popcorn-Unterhaltung, jetzt nichts unbedingt Anspruchsvolles.
Ja, ist ein ganz, ganz netter, unterhaltsamer Film.
Ja, ja, genau. Gut, wo wir gerade bei iPhones sind, das iPhone 6 Plus wird jetzt bei Apple als Vintage geführt. Na gut.
Meine Frau hat ja noch das 6S Plus im Einsatz, also die Einschläge kommen näher, wobei, ich glaube, wir hatten schon mal drüber gesprochen, die wird sich jetzt ein 13er kaufen, ja, weil sie hat sich auf ihr Telefon, wie sagt sie immer, die Spider-App geladen?
Ah, okay, Display kaputt.
Ja, ja, funktioniert noch. Alles funktioniert alles noch, nur es ist halt.
Ja.
Ohne Displayfolie drauf, wäre mal interessant zu wissen, ja. Ich habe gesagt, zieh sie ja nicht ab.
Das wäre jetzt nicht so toll.
Das wäre fatal.
Gut, jedenfalls ist das jetzt als Vintage geführt und somit gibt es keinen vollen Hardware-Support mehr. Softwaretechnisch sieht das immer noch anders aus. Hardwaremäßig ist das Ding jetzt außen vor. Immerhin, das Ding wurde im Herbst 2014 eingeführt.
Ja, also, mein Gott, wir sind mittlerweile beim iPhone 13. Ja? Das 14er steht fast vor der Tür. Also
überlaufen.
Und vor allem, wie gesagt, meine Frau hatte das 6S Plus noch im Einsatz.
Ja.
Und das hat bis jetzt eigentlich im Prinzip tadellos funktioniert. Und sie hätte es wahrscheinlich jetzt noch oder würde es noch weiter benutzen, wenn halt jetzt nicht das Display, das Glas halt entsprechend kaputt wäre. Ja.
Ja, also über Laufzyklen bei Apple kann man sich ja eigentlich nicht beschweren. Ja. Also das ist ja doch sehr gut.
Aber da hatten wir dann halt schon, egal was von Apple.
Ja. Absolut.
Also solche Laufzeiten habe ich mit keiner anderen Hardware bisher hingekriegt. Klar gibt es auch andere sehr gute PC-Hardware, die ähnlich gut bei anderen Leuten funktioniert. Aber wie gesagt, mit Apple vom ersten Gerät an, was ich hatte, hatte ich noch nie Probleme. Und wenn es mal ein Problem gab, wurde das immer ohne Probleme von Apple gelöst. Also ohne ja doch, wenn es ein Problem gab, wurde es ohne Problem gelöst, ja, von Apple. Also von daher.
Ja, so ist es.
Es läuft und läuft und läuft. Ja, guck mal allein mein Mini, ja, der ist von 2010. Okay, hat er Macken, ja, und der muss auch dringend, oder wird ja dann jetzt demnächst ersetzt. Aber bis jetzt, der läuft immer noch, ja.
Ja, ich meine, das muss man erstmal mit anderer Hardware so lange hinbekommen. Mhm. Ne? Das ist ja echt Wahnsinn. Das ist korrekt.
Ja. Ja, und selbst wenn ich dran denke, wenn ich heute mein MacBook Air erste Generation, wenn der Akku voll wäre, der würde auch noch funktionieren. Klar kannst du jetzt mit der OS-Version etc. im Prinzip nichts mehr reißen, gerade was iCloud betrifft, der grenzwertig, wenn überhaupt noch. Wahrscheinlich wird es noch nicht mal funktionieren. Ja. Müsste man mal ausprobieren. Aber dass die Hardware an sich funktioniert noch. Klar kannst du mit dem Ding jetzt heute keine Bäume mehr ausreißen, aber es geht noch. Wenn ich schon denke, das MacBook Air, das 11er von meiner Frau, ist ja auch jetzt in die Jahre gekommen, wird sie ja jetzt demnächst auch ersetzen. Funktioniert immer noch, ja.
Ja, und ich meine, es gibt ja auch inoffizielle Wege mit Patches noch auf alten Geräten neue Software zu bekommen. Also auch Apple-Software, da gibt es ja
Patches.
Aber einiges.
Das ist die Frage, wie alt ist die Hardware, aber es gibt da was, ja.
Genau. Ich meine, das beste Beispiel sind ja die Mac Pros gewesen. Das ist ja ein sehr prominentes Gerät, was auch teilweise noch im professionellen Einsatz gepatcht wird. Da gibt es ja Mittel und Wege. Ob das immer so sauber dann funktioniert letztendlich und ob man das als Produktivgerät nutzen soll, das ist dann eine andere Sache, aber es gibt Mittel und Wege.
Ja, ja, das hatte ich aber bei meinem ersten MacBook Air auch mal gemacht, als die OS-Version nicht mehr offiziell unterstützt wurde, hatte ich ja trotzdem noch mit Hilfe von entsprechender Anleitung im Internet die noch installieren können. Also das, ja, wie gesagt, ist heute teilweise auch noch möglich. Ob man das dann machen will, genauso wie diese Hackintosh-Lösungen, ist halt eine andere Frage. Aber das gibt Möglichkeiten, ja.
Absolut.
Ja, aber wo wir da schon dabei sind, ich hatte hier noch eine kleine News, das werden wir auch entsprechend verlinken. Und zwar von Google gibt es ein Angebot, das nennt sich jetzt mittlerweile Chrome OS Flex. Die hatten ja vor einiger Zeit eine Firma genommen, die im Enterprise-Umfeld Lösungen angeboten hatte, ältere PC-Hardware mit Chrome OS auszurüsten. Wie gesagt, Chrome OS Flex ist jetzt das, oder die, ja, Testversion, Beta, wie man es auch immer nennen will, was jetzt aktuell gerade angeboten wird im Enterprise-Bereich von Google, kann man auch als Privatanwender nutzen, ist vom USB-Stick startbar und wird gerade speziell für ältere Mac-Hardware auch nochmal so von Apple, von Google beworben. Ich würde es jetzt, denke ich mal, demnächst ausprobieren an dem MacBook Air von meiner Frau, ob das wirklich so funktioniert, wie Google das sagt. Wäre immer ganz interessant, gerade wenn man wirklich, wie gesagt, so alte Hardware hat, wäre das vielleicht gerade nochmal so als Surfmaschine, entweder für sich selbst auf der Couch oder eventuell, wenn Kinder noch da sind, die entsprechend da vielleicht was bekommen sollen oder eine Nachfrage dazu haben oder man denen das zur Verfügung stellen will, vielleicht auch nochmal eine Idee, Hardware halt nicht einzumotten, sondern da nochmal mit Chrome OS vielleicht zu nutzen. Wie gesagt, ich werde es demnächst mal ausprobieren. Bin mal gespannt, ob das so gut wie funktioniert, wie Google das bewirbt oder halt behauptet. Mhm. Aber auch nochmal eine Möglichkeit, halt alte, in die Jahre gekommene Hardware, die mit aktuellen OS-Versionen entweder nicht kompatibel ist oder wo man den Eindruck hat, die läuft halt nicht so rund da drauf. Ja, man eventuell wahrscheinlich eh schon vorhat, abzugraden, ist das nochmal so eine Alternative, dass vielleicht nochmal ein bisschen mehr Laufzeit aus der Hardware halt über Chrome OS rauszuholen. Und solange man wirklich damit im Prinzip in Zukunft nur ein bisschen surfen will oder seine E-Mail macht oder vielleicht mal mit Google Docs was arbeiten will, ist das ja durchaus eine Möglichkeit.
Genau. Gut, und das nächste Thema, das machen wir wie folgt, das packen wir nämlich als Cliffhanger in die nächste Sendung rein, weil ich höre, dass dein Hund schon im Hintergrund seine biologische Pause einfordert, glaube ich mal.
Ja, so ungefähr, ja.
Und das Thema würde sich nachhaltig auch an das Thema, was du eben ausgeführt hast, gut anschließen. Aber wir bauen jetzt hier einen Cliffhanger ein und ich werde mir das gleich ins nächste Dokument reinkopieren
so.
Für nächste Woche. Mhm. Und wir werden nächste Woche über das Thema dann sprechen. Es war also sowieso unser letztes Thema und wir sind sowieso schon einigermaßen lang unterwegs. Und ich würde sagen, wir beenden die Sendung für heute. Machen wir einen ganz harten Cut und ich sage in meiner bekannt liebenswürdigen Art, um jetzt mal Jochen Busse zu zitieren, dass wir uns in alter Form irgendwann nächste Woche dann wieder hören.
Mhm.
Okay?
Bis dann.
Bis dann. Ciao. Mhm.
Ciao.